in kürzester Zeit ziehen die Leute vor einem blank, also quasi ne, die Hose runter, aber eben auch, man redet auf einmal über Themen, über die man noch nie gesprochen hat, den Menschen fehlen die Worte, weil die Gesellschaft redet nicht drüber. Ja, da kann ich natürlich sagen, ja, was haben Sie für Beschwerden, und dann fehlen einem so richtig die Worte, ne?
Herzlich willkommen zum Gern Gesund Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich happy, healthy und harmonisch leben lässt und mit deinen Hormonen im Einklang zu leben und jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lein Göttinger und ich freue mich sehr, dass du heute reinhörst. Und ich habe mal wieder eine Interviewfolge hier parat. Es geht um ein Thema, über das wir nicht so gerne sprechen, obwohl es uns alle betrifft. Und zwar geht es um unseren Po. Ich habe mit Dr. Katharina Schulte-Eversum gesprochen. Sie ist Chirurgin, Proktologin und Sexualmedizinerin unter anderem. Und wir haben uns sehr humoristisch, aber auch ernsthaft über das Thema unterhalten. Und Katharina geht mit ganz viel Wissen und Humor und vor allem auch Herz an dieses oft auch Tabuthema ran. Und wir sprechen über Hämorrhoiden, über Scham, über den Beckenboden, über Analverkehr, über HPV und vor allem darüber, wie sehr unser Po mit unserem gesamten Wohlbefinden zusammenhängt. Und ja, vielleicht wirst du das eine oder andere Mal auch schmunzeln und wirst uns sehr, sehr viel lachen hören. Aber vielleicht bringt es dich auch ein bisschen zum Nachdenken und bestimmt auch dazu, dass du beim nächsten Toilettengang ja vielleicht anders sitzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge. Ein tolles Gespräch steht hier uns bevor, denn ich habe heute eine besonders tolle Expertin hier zu Gast und wir reden über ein wirklich cooles Thema, und zwar den Po. Und da darf ich Dr. Katharina Schulte-Eversum, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. hier ganz, ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
Ja, hallo Lan. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ich freue mich auch total. Wir haben uns ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen unterhalten und ich fand es so toll, was für eine Begeisterung für das Thema Po eben hast. Und du bist ja Allgemeinchirurgin von Haus aus mit Weiterbildung Proktologie, Sexualmedizin und hast auch eine ganze Reihe von Zusatzweiterbildungen, Palliativ, Notfallmedizin, Psychoonkologie, Somatic Experience, also wirklich super, super breit aufgestellt. Um alles auch so ein bisschen abzubilden, was mit dem Po tatsächlich auch irgendwie zu tun hat. Das finde ich nämlich ganz spannend, dass das alles ja da irgendwie auch eine Bedeutung hat und auch all diese Felder damit sich ja verbinden oder damit verbunden sind. Und das war mir vielleicht auch als Ärztin gar nicht so wirklich klar. Und du warst auch lange Zeit leitende Ärztin im Krankenhaus, hast da ja unglaublich viel gesehen, erlebt und bist jetzt so auf einem neuen Weg der Orientierung, wie das Wissen und die Begeisterung über das Thema Po nach draußen kommen darf. Und eins darf man schon sagen, dass du Podcast-Host bist. Das sprechen wir nachher auch nochmal kurz drüber. Also ich bin auf jeden Fall total gespannt, was daraus alles noch entsteht. Und heute sprechen wir natürlich über das Thema Po, apropos Po. Und ich denke, wir werden da einiges eine kleine Reise durch dieses Thema machen. Und alle, die dann noch darüber hinaus weiterhören wollen, die sind dann herzlich zu deinem Podcast dann eingeladen. Genau, also ich würde dich gerne mal fragen, wie ist denn deine Leidenschaft, wenn man so will, für das Thema entstanden? Oder wie bist du da in dieses Fach gekommen? Und war das auch schon immer so, dass du dafür so gebrannt hast?
Nein. In der Tat wusste ich vorher gar nicht, dass es das gibt. Es wäre mir auch im Traum nicht eingefallen, dass ich jemals, ich will jetzt nicht sagen, am Arsch lande, also am Hintern lande. Also letztlich ist das Ganze ausgelöst. Du hast ja schon gesagt, ich bin Allgemeinchirurgin. Danke übrigens für die lieben einführenden Worte. Dann nach dem Facharzt war ich in Indien arbeiten für 2 Monate in so einer, in Bihar, das ist Nordosten sozusagen. Und da gab es tatsächlich ein Krankenhaus, wo aber nicht immer ein chirurgischer Kollege da war. Und dann war ich da so halt mit. Ne? Und Ja, dann war da eines Tages ein junger Mann mit dicken, 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 fetten Hämorrhoiden. Und da mein Hindi non-existent ist und ich halt nicht die Sprechstunde gemacht habe, wenn er da war, weil das mit Übersetzung auf Englisch mit den Schwestern da auch nicht immer so einfach war, habe ich halt die OPs gemacht an den Tagen. Und dann dachte ich, diesen jungen Mann möchte ich jetzt ungerne, vor allem auch mit dem Material vor Ort da irgendwie und ohne vorhandene Sicht. Und irgendwie hatten wir, also in dem Krankenhaus, in dem ich war, hatte ich wenig Po-OPs gemacht, weil wir im Krankenhausverbund nicht weit entfernt ein anderes Krankenhaus hatten, wo die meisten Patienten mit mit Po-Beschwerden hingingen. Dann saß ich da und denk so, nein. Und dann hat er netterweise diese OP gemacht. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht sollte ich mich dem Thema noch mal ein bisschen widmen. Da dachte ich an sowas wie 2 Wochen. Daraus ist dann eine einjährige Zusatzweiterbildung geworden. Und daraus ist dann irgendwie entstanden, dass ich weiter am Thema geblieben bin. Und in der Tat hat das auch damit zu tun, dass mir ziemlich schnell klar geworden ist, dass das gar nicht nur um sozusagen das Körperliche geht, sondern eben ganz viel mit Scham, mit Angst, mit vielen anderen Themen zu tun hat. Alles, was in irgendeiner Weise untenrum passiert. Und ist halt einfach tatsächlich eine weiterhin eine Schamregion. Ja, und Po-Probleme umso mehr. Wenn der Po gesund ist, dann denkt halt keiner dran. Und wenn man Probleme hat, dann ja. Ne? Und irgendwie finde ich diese Kombination wichtig und hat mich auch sehr angesprochen und auch im Zugang zu den Menschen. Weil ich meine, man muss ja schon in kürzester Zeit ziehen die Leute vor einem blank, also quasi ne, die Hose runter, aber eben auch, man redet auf einmal über Themen, über die man noch nie gesprochen hat. Den Menschen fehlen die Worte, weil die Gesellschaft redet nicht drüber. Mhm. Ja, da kann ich natürlich sagen, ja, was haben sie für Beschwerden? Und dann fehlen einem so richtig die Worte. Ne? Die Leute sagen tatsächlich in, ich weiß nicht, 80% oder sogar mehr der Fälle, ich habe Hämorrhoiden. Mhm. Und das ist natürlich ja keine Beschwerde. Also abgesehen davon, dass wir alle Hämorrhoiden haben, aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Also jedenfalls, was ich damit sagen will, ist, es ist so ein Thema, über das halt niemand spricht. Und gleichzeitig ist es etwas, wir alle haben einen Po, wir werden damit geboren. Viele Menschen von uns werden irgendwann im Laufe des Lebens mal Po-Beschwerden bekommen. Und es ist wirklich, finde ich, schlimm auch zu sehen, wie viele Jahre tatsächlich manche Menschen leiden und Beschwerden ertragen, weil sie entweder nicht wissen, wo sie sich hinwenden sollen, weil wir als ProktologInnen gar nicht so bekannt sind als Fachrichtung. Das wird Gott sei Dank mehr, weil wir auch mehr werden. Und aber auch, weil einfach so eine Scham da ist. Mhm. Das sind ja verschiedene Gründe, warum die Menschen aushalten und ausharren und sich Hämorrhoidensalben cremen. Und cremen und cremen und cremen und im Zweifel hilft es halt nicht, weil das Grundproblem gar nicht eine vergrößerte Hämorrhoide ist. Das weiß halt nur keiner, weil keiner geguckt hat.
Ja, ich meine, das ist ja wirklich auch so eine Gegend, da spricht man eher so vielleicht humoristisch darüber, und aber dann hört es irgendwo auch auf, ne, wegen der Scham. Und genau. Ja, was hast du so für, ich meine, du hast bestimmt auch Menschen gesehen, die dann mit was kamen, was dann vielleicht auch irgendwie schwerwiegender war, und was waren denn so die, hast du mal gefragt oder wo haben die auch gesagt, warum eben das für sie so schwierig war, darüber zu sprechen? Da ist natürlich für jeden wahrscheinlich auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Also ja. Warum ist es so schwierig, tatsächlich darüber so zu reden? Hast du was da mal von den PatientInnen gehört, konkret?
Ja, ich fasse das jetzt natürlich mal grob zusammen, ne? Das ist tatsächlich immer individuell, aber das ist, glaube ich, so wie immer, ne? Man denkt so, die einen denken, häufiges ist, also was, nee, nicht häufiges ist häufig, das ist eher was, also eher so, was von alleine kommt, das geht von alleine wieder. Mhm. Und gerade so unangenehme Sachen, dann denkt man ja, ach ja, Oder man schiebt es und schiebt es, schiebt es, so eine Aufschieberitis, die kennen wir ja auch, also ich kenne die auf jeden Fall aus anderen Bereichen. Ja. Und dann vergeht die Zeit halt schnell, ne? Dann ist die Woche um, dann ist die nächste Woche um und irgendwann ist ein Monat um und so geht es halt schnell, gerade mit den Dingen, die eher unangenehm für jemanden sind. Oder es gibt auch Menschen, natürlich das gleiche auch wieder in anderen Bereichen, die kümmern sich ständig eher um andere und die eigenen Probleme setzen sie weiter nach hinten auf der Wichtigkeitsliste und dann ist eben auch Zeit um. Oder sie wissen halt gar nicht, dass es ProktologInnen gibt. Mhm. Viele sprechen auch gar nicht mit ihrem Hausarzt, mit ihrer Hausärztin. Das hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, das ja alles heute so schnell geworden ist. Und ja, wenn ich da irgendwie, das ist ja so ein Thema, da muss man sich vielleicht ein bisschen überwinden. Und wenn ich dann immer eben so zwischen Tür und Angel spreche, ich das auch nicht an. Und wenn ich nicht gefragt werde. Also das hat, glaube ich, sehr viele Gründe, die da zusammenkommen. Ne? Manche haben auch Angst, weil sie Angst haben vor einer Diagnose, zum Beispiel mit Blut im Stuhl. Die haben halt einfach Angst, dass da Krebs rauskommt. Oder ja, und trauen sich nicht.
Ja.
Und dabei gibt es noch ganz viele andere Gründe für Blut, aber man muss halt einmal gucken. Also es ist einfach ein bunter Strauß von Gründen. Und letztendlich kommt dabei eben raus, dass man sich, ja, dass man einfach monatelang, das ist ganz häufig, aber auch jahrelang, ich frage dann immer so, ja, eher so 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, dann kommt ja, naja, 9, ich so, also 12, ja. Also es ist so ein bisschen wie auf dem Markt, dieses Erfragen, wie lange gehen die Probleme eigentlich schon. Ne? Ja. Und was da noch zukommt, das habe ich gerade vergessen, was da noch zukommt, ist tatsächlich das Einzige, was die meisten Menschen eben mit dem Po in Verbindung bringen, sind halt Hämorrhoiden. Und Hämorrhoiden werden als nichts Gefährliches angesehen. Und so kommt es, dass halt man dann eben denkt, ja, dann salbe ich halt.
Ja.
Ne, also, ja. Ja, auch wenn man Knubbel am After tastet, dann denkt man ja per se nicht an, ne, so bei einer Frau, die sich die Brust tastet, dann denkt, oh, da ist ein Knubbel, dann geht man mal zur Untersuchung, weil man von Brustkrebs gehört hat. Aber wenn man Knubbel am Po tastet, dann denkt man, das ist eine Hämorrhoide.
Ja, es ist auch ein Ort, da guckt man mal nicht eben mal so hin. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen eine Stelle, die, ja, die sieht man auch eigentlich normalerweise nicht. Und macht es natürlich noch schwieriger, um was zu bemerken, jetzt rein optisch zu bemerken. Was sind denn so die Sachen, die viele Menschen so als am häufigsten haben und bemerken? Was sind so die häufigsten Dinge, Symptome, die auftreten? Und ja, was sind vielleicht so ein bisschen die weniger häufigen Dinge? Und ja, als drittes, aber da gehen wir gleich dann noch mal ein bisschen näher drauf ein, was ist dann überhaupt noch im Normalbereich und wann wird es eher so wirklich dringlich? Ne? Also wann könnte es tatsächlich auch was in Richtung was Bösartiges gehen? Dazwischen ist ein Spektrum. Ja, es geht auch gar nicht darum zu sagen, jeder Knubbel ist dann gleich was Böses und man muss gleich irgendwie Panik schieben. Aber ja, so ein bisschen so einen Leitfaden zu haben, wann ist es wichtig, auf jeden Fall das vorzuzeigen?
Ja, das ist tatsächlich eine einerseits total einfache Frage und andererseits eine gar nicht so einfache Frage. Und ich will mit der Antwort wirklich jetzt niemandem Angst machen. Aber in der Tat ist das Problem am Po, du sagst es ja schon, man kann nicht selber gucken. Also allenfalls von außen mit dem Spiegel oder man kann jemanden gucken lassen und so, aber man kann ja nicht reingucken. Und auch selbst die meisten HausärztInnen, selbst wenn sie mal gucken, können nicht gucken. Und Hämorrhoiden zum Beispiel ist auch so ein Mythos. Hämorrhoiden kann man gar nicht tasten, selbst wenn die riesig vergrößert sind. Das ist mal ein anderes Thema. Also typische Beschwerden am Po ist sowas wie Nässen, wie Jucken, wie Brennen um die Rosette sozusagen. Schmerzen im Bereich, entweder um den After oder tatsächlich so tief im Beckenboden. Ein Druckgefühl, so ein Gefühl, als ob man auf Toilette muss und da kommt aber nicht richtig was. Ein Knubbel, wenn man einen Knubbel tastet, entweder weil man ihn wirklich tastet mit den Fingern oder dass ein Gewebe irgendwie rauskommt nach dem Pressen, also meistens nach dem Stuhlgang, und dann geht es von alleine zurück oder eben nicht. Auch das ist nicht immer eine Hämorrhoide, es kann auch ein Polyp sein oder so. Und das Problem ist mit diesen Beschwerden, dass, jetzt komme ich auf den Punkt, ich möchte niemandem Angst machen und gleichzeitig ist es so, man weiß es nicht alleine, weil man kann ja auch nicht gucken und nicht richtig untersuchen. Und das Problem ist, dass diese sogenannten Hämorrhoidalbeschwerden, die ich gerade aufgezählt habe, eben weil jeder an Hämorrhoiden denkt, das sind im Zweifel genau die gleichen Beschwerden, wenn ich einen Afterkrebs habe. Der zugegebenerweise sehr selten ist, aber wenn man ein Mensch ist, der ihn entwickelt, dann ist man halt der Mensch, der ihn entwickelt. Und man kann es nicht auseinanderhalten. Und deswegen ist eine Untersuchung so wichtig. Gar nicht, weil es immer um was Schlimmes geht, aber um zu gucken, um eben tatsächlich auch, und auch eine frühzeitige Untersuchung und nicht erst nach Jahren, weil ein Krebs zum Beispiel, der entwickelt sich ja auch erst. Ne? Und auch andere Beschwerden, die werden schlimmer. Das heißt, wenn man über die Po-Probleme spricht und wenn man sich traut, sich untersuchen zu lassen, dann ist es nicht nur so, dass man sozusagen die Beschwerden nicht Monate oder Jahre lang aushält, sondern man tut früher was, sondern es kann tatsächlich auch mal Leben retten oder zu einer frühzeitigen Diagnose führen, weil in der Tat hatte ich auch PatientInnen, die dachten, das seien Hämorrhoiden und dann war es eben keine Hämorrhoide.
Was, ja. Und wie ist
und
das?
Und das ist halt der Punkt.
Ja, absolut. Mega, mega wichtig. Und ja, wahrscheinlich zucken jetzt ein paar Hörerinnen zusammen. Denken ja. So, ich habe das immer gedacht, das wären Hämorrhoiden. Wie ist das denn, wenn dann Hämorrhoiden tatsächlich gesichert sind? Wie oft sollte man das auch weiterhin beobachten? Weil wenn man Hämorrhoiden hat, heißt es ja nicht, dass sich dann nicht auch blöderweise dann doch auch ein Krebs entwickeln kann. Nicht aus den Hämorrhoiden, das ist genau. Auch richtig zu sagen, aber halt, dass die einfach die Symptome so ein bisschen maskieren, wenn da noch was anderes ist. Das heißt, wie sollten da die, also jetzt gehen erstmal alle, die Hämorrhoiden noch nicht abgeklärt haben, schön ne, zur Proktologin.
Genau, jeder mit Komischwerden
gesichert haben, wann sollten die das nochmal weiter als Follow-up, als weitere Kontrollen im Blick behalten?
Auch das ist einerseits eine. Die Fragen sind gar nicht so leicht, die du stellst zu beantworten.
Sorry.
Das ist gut. Ich muss ein bisschen ausholen. Also erstmal, Hämorrhoiden haben wir alle. Möchte ich vielleicht einmal als Basisinformation geben, weil das ist eine ganz natürliche Körperregion, die wir wirklich alle haben. Die sind super für uns, weil es unsere Feinabdichtung. Wir brauchen die Hämorrhoiden, die ganz normalen Hämorrhoidalpolster für unsere Kontinenz, also dafür, dass wir dicht sind. Das ist wie so eine Türdichtung, so, mhm. Weil sie an- und abschwillen können. Und das, was wir meinen im Sprachgebrauch, wenn wir sagen, ich habe Hämorrhoiden, dann ist eigentlich gemeint, dass das eine Vergrößerung dieser ganz natürlichen Hämorrhoidalpolster entstanden ist. Und wenn das auch noch für Beschwerden ursächlich ist oder verantwortlich ist, dann sprechen wir medizinisch gesehen von einem Hämorrhoidalleiden. Weil man hat ein Leiden sozusagen, was zurückgeht auf die vergrößerten Hämorrhoiden. So, jetzt dürfen natürlich alle Menschen weiter sagen, ich habe Hämorrhoiden. Ich will nicht dieses Wort jetzt unterbringen, aber einfach nur zum Verständnis, weil das sind ganz unterschiedliche Dinge. So, und ja, du hast vollkommen recht, wenn die Hämorrhoiden vergrößert sind und wenn die mal für Beschwerden sozusagen verantwortlich waren, ja, weil das ist ja die Situation, von der du gerade, so habe ich es verstanden, sprichst, dann muss man natürlich gucken, ja, wir können, und das sagen wir in der Medizin, das kennst du ja sicherlich auch, deswegen kommst du wahrscheinlich auch auf diese Frage, wir sagen ja, man kann auch Läuse und Flöhe haben. Ja, das heißt, nur weil wir vergrößerte Hämorrhoiden haben und die zum Beispiel für eine Blutung verantwortlich sind, heißt das nicht, dass nicht auch noch irgendwas anderes im Dickdarm irgendwo los ist. Und genau deswegen ist es wichtig, auch im Anamnesegespräch, also im Gespräch, wenn man halt klärt, was sind denn die eigentlichen Beschwerden und so weiter, dass man da genau Fragen stellt. Und das machen wir, weil das weiß natürlich niemand als Patient. Ne? Auch genauso wie bei anderen Erkrankungen auch. Deswegen stellen wir als Ärzte gezielt Fragen. Das mag manchmal so ein bisschen seltsam wirken. Und wir jetzt, wenn wir über genau nach dem Blut fragen und genau nach dem Stuhlgang und so. Aber weil das halt seltsam ist, weil niemand darüber sonst spricht. Mhm. Ja, aber das ist halt wichtig, weil wir uns so kleine Puzzlestückchen zusammensetzen und dann auch noch dazu diese körperliche Untersuchung, wo wir tatsächlich nicht nur von außen den After, die After-Region angucken und auch mit dem Finger, ne, sogenannte Hafenrundfahrtfinger im Po Mexiko, wie auch immer man es nennen mag. Das ist tatsächlich ein wesentlicher Teil der Untersuchung bei uns Proktologinnen. Und dann gucken wir auch noch mit einem kleinen Gerät in den After rein, damit wir von innen die Schleimhaut sehen können. Ne? Und ob das jetzt ein kleines Proktoskop ist oder ein etwas längeres Gerät, das ist ein Rektoskop, damit wir ein bisschen mehr vom Mastern auch sehen, das muss man dann gucken. Und dann setzt sich sozusagen das Bild zusammen und das ist wirklich individuell. Deswegen kann man diese Fragen so schlecht, so allgemein gehalten formulieren und deswegen wird am Ende bei mir quasi immer irgendwie dieser Satz stehen, lass dich untersuchen. Ja. Ja, weil man das ja von außen auch nicht sehen kann. Und auch da ist es ein Unterschied, weil du hast ja gerade gefragt, was ist, wenn man jetzt einmal sozusagen die Situation geklärt hat und es war eine Hämorrhoidalvergrößerung und es gab Beschwerden. wie zeitnah oder in welchen Fristen muss ich mich kontrollieren lassen. Das kommt drauf an, was für Beschwerden, was für ein Lebenswandel, wie Stuhlgang ist, wie die Beschwerden in den Griff bekommen worden sind, ob das mit konservativen Maßnahmen war oder ob es eine kleine OP brauchte. Bei Hämorrhoiden reden wir auch von nichts Bösartigem. Das heißt, ob jemand zur Kontrolle kommt oder nicht, das ist ja auch nochmal, ne, muss man ja selbst entscheiden. Also da gibt es kein Muss. Ne, aber natürlich ist es gerade, wenn wir von Hämorrhoiden sprechen, die Wahrscheinlichkeit, dass früher oder später es wieder zu einer Vergrößerung kommt, ist schon da. Das ist so ein bisschen wie Krampfadern. Ja, weil das hat viel mit auch mit Genetik, mit Bindegewebe und so weiter zu tun und auch mit Lebenswandel. Wenn ich weiterhin stark presse, wenn ich, keine Ahnung, massiv Übergewicht habe und so. Also es gibt viele Faktoren, die dazu führen, dass diese Hämorrhoidalpolster sich vergrößern können. Und wenn die halt bleiben oder wenn ich die Ernährung nicht umstelle oder, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass das wiederkommt. Mhm. Egal, welche Maßnahme man vorher ergriffen hat.
Ja. Ja, danke. Da haben wir schon mal wirklich was über das Hämorrhoidalleiden jetzt auch gelernt. Und das ist eine wichtige, ja, das ist eine gute, so schön nochmal so, ja, klar gemacht, was eigentlich, ja, was es eigentlich ist, wovon wir sprechen, wenn wir über Hämorrhoiden sprechen. Und du hast auch mehrfach auch jetzt schon gesagt, dass ja auch viel zu häufig auf Hämorrhoiden eben geschlossen wird. Was gibt es noch für viele andere Entitäten oder eben, was gibt es noch viele andere Ursachen für Beschwerden im Enddarm und im Afterbereich? Was, und Krebs hatten wir auch kurz angesprochen. Mhm. Es gibt ja noch andere Dinge, die da auftreten können. Irgendwie,
schön viele sogar.
Ja, genau. Dann mag man da kurz einen Überblick geben. Was gibt's denn da noch so alles?
Ganz schön viele, das glaubt niemand. Ja, also natürlich Hämorrhoiden und Hämorrhoidalbeschwerden, Vergrößerungen sind häufig. Ne? Also eben, weil wir alle Hämorrhoiden haben. Ansonsten gibt es, was auch sehr häufig ist, eine sogenannte Analvenenthrombose. Das wird auch sehr häufig verwechselt. Das ist so ein Knubbel außen quasi am Afterrand oder so gerade am Übergang. Der tut übrigens in aller Regel weh. Hämorrhoiden tun in aller Regel nicht weh. Also es gibt schon so Unterscheidungsmerkmale, deswegen komme ich wieder zurück auf lass dich untersuchen, weil alleine durch das Gespräch darüber, diese Fragen und die Untersuchung kann man die Sachen unterscheiden. Ne? Also was ich jetzt hier, ich werfe jetzt hier so Begriffe ein, die werden den meisten Menschen nicht sagen, aber einfach nur um zu sehen, dass es viel gibt, was es am Po an Veränderungen geben kann. Also Analvenenthrombosen, Marisken, das sind so Hautfältchen, das sind so Überbleibsel sozusagen von Analvenenthrombosen in aller Regel. Das hat auch keinen Krankheitswert. Das kann aber manchmal stören bei der Hygiene oder so ästhetisch. Dann gibt es Fissuren. Das ist auch sehr häufig, Analfissuren. Das sind kleine Einrisse in der Schleimhaut im Afterkanal, also so in den letzten 2-3 Zentimetern, wenn man so innen sozusagen. Das tut in aller Regel auch sehr weh, gerade wenn es akut ist. Und kann mal entstehen, wenn man mal harten Stuhl hatte oder wenn man irgendwie angespannt war und dann der Stuhl irgendwie nicht rauskam. Das gibt es in akut, es gibt es aber auch in chronisch. Das heißt, wenn diese Wunde nicht richtig wieder abheilt und dann tut es nicht mehr ganz so schlimm weh in aller Regel wie akut, weil man sich so ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist irgendwie, kommt es nicht so zur Ruhe. Also Analfissuren, es gibt Fisteln, das sind so kleine Verbindungsgänge, also oder Abszesse, Eiteransammlungen und daraus, wenn Fisteln entstehen, so Verbindungsgänge, dann kann es sein, dass es immer so ein bisschen nässt und schmiert, aber eigentlich gar nicht aus dem After selbst raus, sondern aus dieser kleinen Öffnung daneben. Ja, es gibt Polypen, also oder andere Gewebsknüppelchen, die entstehen, da gibt es verschiedene, die auch zum Teil aus dem After rausflutschen können, so wie Hämorrhoiden, die sich vergrößern. Und dann kann es zu einer kleinen Undichtigkeit kommen. Und auch so kann es so ein bisschen nässen und schmieren oder Stuhl schmieren. Und das wiederum führt dann zu einer Hautreizung, was dann wiederum führt zu Juckreiz oder so ekzemartigen Veränderungen. Es gibt Hauterkrankungen, weil um den Anus rum ist ja Haut und sogar eine sehr zarte und feine Haut erstmal, es muss ja sehr, ich sag mal, flexibel sein. Mhm. Ne? Und die muss ganz schön viel aushalten. Das ist ja schon eher tendenziell so ein feuchtes Milieu. Und da, sobald da die Haut nicht, also sobald die ihre Hautschutzbarriere verliert durch kleine Wunden oder ständig Nässen oder so, dann kann da so ein Teufelskreis anfangen. Und aber es gibt auch ganz normale Hauterkrankungen, die also echte Hauterkrankungen, die halt einfach unangenehmer am After sind, weil man dann halt auch schlechter hinkommt, weil man das schlecht mit Salben behandeln kann, anders als jetzt an anderen Körperstellen. Das schmiert dann weg oder ne, also so Schuppenflechte gibt's auch am After und auch in der Poritze. Dann gibt es Acne inversa in dieser ganzen Region, das ist auch eine Hauterkrankung. Es gibt einen Lichensklerosus, also es gibt ganz viele Sachen, die als Hauterkrankung da sein können. Natürlich können sich Sachen infizieren dann auch noch mit Keimen. Ne? Es gibt Entzündungen des Enddarms oder des Darms, Schrägstrich auch des Enddarms und der Afterregion, ganz verschiedener Ursache. Ne? Das können chronisch entzündliche Darmerkrankungen zum Beispiel sein, mit denen haben wir viel zu tun, weil auch gerade Morbus Crohn auch häufig Fisteln bildet im Afterbereich. Oder auch aufgrund von einer geschlechtsübertragbaren Erkrankung, STIs, also Sexual Transmitted Infections. Das ist schon auch ein Thema, da muss man auch nachfragen. Ne? Mhm. Und was dann wiederum teilweise so ein Berg mit sich bringt, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass da jemand fremdgegangen ist oder so. Ne? Aber dann bestehen halt natürlich Hemmungen und Ängste, Sachen überhaupt zu sagen. Das heißt, man muss aktiv nachfragen und gucken, ob man eine korrekte Antwort bekommt oder nicht. Ne, so Sachen. Und also es gibt einen ganzen Berg von, oder Berg hört sich so komisch an, ein Potpourri von Dingen, die der Po so bieten kann. Und genau, es sind eben nicht immer die Hämorrhoiden. Und natürlich gehört Krebs da auch zu. Ne, einmal der Enddarmkrebs, also das Rektumkarzinom, das ist jetzt nur bedingt Teil des Pos. Das ist ja sozusagen das letzte Stück vom Dickdarm, aber das sehen wir natürlich auch, je nachdem, wie tief sozusagen der Krebs liegt, also wie afternah. Und es gibt aber auch in der Tat den Analkrebs, den Afterkrebs, das Analkarzinom, was sich entwickelt auf Basis einer HPV-Infektion.
Mhm. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen? HPV-Infektion, da gibt es doch sicherlich Stichwort Vorsorge auch. HPV haben ja bestimmt einige schon mal gehört, was vor allem Frauen eben auch bezüglich Zervixkarzinom, also Gebärmutter, Halskrebs betrifft. Aber vielen ist es vielleicht gar nicht so ein Begriff, was das Analkarzinom tatsächlich betrifft. Gibt es auch die Impfung mittlerweile, etc. Aber magst du dazu auch noch was sagen?
HPV? Ja, sehr gerne. Tatsächlich, weil gerade HPV, das ist ja jetzt so ein bisschen in aller Munde, auf Social Media auch, oder zumindest in der Bubble, die mir da immer ausgespielt wird. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Menschen so ist. Ich überblick das nicht, wie das alles funktioniert, muss ich gestehen.
Ist okay.
Ja, jedenfalls wird schon mehr drüber gesprochen über HPV, gerade auch seit es die Impfung gibt und seit man jetzt nochmal propagiert. In Australien ist das ja super, aber in Deutschland ist die Impfrate da leider nicht so hoch, insbesondere auch bei Jungen nicht. Ja. Aber das kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, weil es läuft so unter Gebärmutter-Hals-Krebsimpfung. Und HPV, das ist halt eine Gruppe von Viren, es sind über 200 Typen und natürlich sind nicht alle davon sozusagen Krebs. Wie nennt man das, krebsinitiierend, krebsfördernd, sondern in aller Regel machen die Warzen. Und einige dieser über 200 Typen, 220, 250 Typen, die können sich auch in der Intimregion ansiedeln und auch im Schleimhautbereich und können dazu zum Beispiel, kennen vielleicht die ein oder anderen, Feigwarzen führen. Auch die werden nicht böse, aber das ist halt eine geschlechtsübertragbare Erkrankung, die sehr einfach sich weiter übertragen lässt. Und genau, das ist das eine. Und ein paar dieser Typen, dieser HPV-Typen, haben halt ein Potenzial, dass sie Gewebe verändern und zu Krebs werden oder zu Krebs führen. Und dann gibt es Typen wie Typ 16 und Typ 18. Das sind so die am höchste kanzerogene Potenzial haben. Es gibt aber auch noch ein paar andere HPV-Typen 33 und so, die eben auch sozusagen dem Krebs zugrunde liegen können. Und es ist nicht so, dass wenn man HPV-positiv ist und auch selbst nicht, wenn man diese Typen nachgewiesen hat, dass man dann auf jeden Fall einen Krebs bekommt. Mhm. Aber man ist halt damit infiziert und heutzutage haben wir die Möglichkeit zu gucken. Und das Gute an diesen HPV, also HP-Viren und auch an den Zellveränderungen, die entstehen, ist, dass man sie sehen kann, wenn man guckt, weil sie im Hautniveau stattfinden. Also sie sind jetzt nicht irgendwo tief im Fettgewebe oder Muskelgewebe, sondern man sieht es. Bedeutet aber, man muss gucken. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch diese Screening-Untersuchungen beim Frauenarzt, weil man da gucken, Abstrich macht und okay. Aber tatsächlich guckt mit der sogenannten Kolposkopie. Und so ähnlich können wir auch am Po mittlerweile gucken. Das nennt sich HRA, High Resolution Endoscopy. Und das ist auch sozusagen unter dem Mikroskop. So. Das Problem ist, dass der Afterkrebs per se ein eher seltener Krebs ist. Und dass es da wenig Studien zu gibt. Mhm. Und es gibt kein offizielles Screening-Programm. Man weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit HPV zu infizieren, höher ist, wenn man häufiger unterschiedliche Sexualkontakte hat, ist ja eine STI, ne, logisch. Na, natürlich, wenn das Immunsystem geschwächt ist aus dem einen oder anderen Grund, und das muss jetzt nicht eine HIV-Erkrankung sein, aber es kann auch eine Organtransplantation zum Beispiel sein oder weil man einfach, keine Ahnung, jahrelang voll im Stress war und der Körper durch ist. Also es gibt bestimmte Gründe dafür, dass die Wahrscheinlichkeit der Infektion sozusagen erhöhen. Genau, also auf jeden Fall, um auf das Screening zurückzukommen. Es gibt für Analkrebs, außer für HIV-positive Menschen, gibt es keine Richtlinie im Moment. Das ist aber gerade ganz doll im Gespräch, weil man auch mittlerweile weiß, dass die größte Gruppe von Menschen, die Analkrebs entwickeln können, sind Frauen, die auch noch nie Analverkehr hatten im Zweifel. Ja, die aber in der Vorgeschichte höhergradige Zellveränderungen im gynäkologischen Bereich hatten. Ja, das muss kein Gebärmutterhalskrebs gewesen sein, aber so höhergradige Vorstufen. Und Jahre später können diese Frauen eben auch ein Analkarzinom entwickeln. Das ist ja alles sehr nah beieinander. Die Viren, das schmiert sich da von da nach da, ja, sage ich jetzt mal ganz platt formuliert. Also ich möchte das betonen, weil das ja für viele auch so, weil Analverkehr ist auch ein Risikofaktor für die Übertragung mit STIs und auch für HPV, weil das so kleine Mikroverletzungen gibt und dann die Viren leichter eintreten können. Aber man muss keinen Analverkehr gehabt haben, um ein Analkarzinom zu entwickeln. Nur weil dieses Thema auch für viele noch sehr schambehaftet ist und dann so, oh nein, ich habe doch nie, sage ich das jetzt nochmal explizit, weil mir das wichtig ist. Ja. Und da sind wir gerade dran, zu gucken, wen screent man nicht, ne, und so weiter und so fort. Aber da gibt es noch nichts Greifbares.
Ja. Ich finde es auch gut, dass du gerade nochmal auf das Thema Analverkehr eingegangen bist. Das hatte ich auch noch in dem Hinterkopf gehabt, jetzt nochmal zur Frage, eben auch mit Scham, mit Risiko, auch mit Verletzungen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass eben einige auch gar nicht irgendwo hingehen, selbst wenn sie Schmerzen dann haben aufgrund oder nach einem Analverkehr, einfach weil sie nicht darüber sprechen wollten, dass sie Analverkehr hatten, zum Beispiel auch. Wie können wir denn das Ganze öffnen, die Konversation? Ich meine, die Menschen müssen ja nicht den Nachbarn erzählen, aber zumindest zur Ärztin gehen, ne? Also irgendwie das doch besprechen. Also was meinst du, wie können wir das weniger schambehaftet, das Thema weniger schambehaftet gestalten? Du gehst ja damit voran, quasi das auf sozialen Medien oder auch überhaupt auf die Bühne zu bringen, ne? Aber das muss ja erstmal auch Menschen erreichen. Das ist sicherlich ein Punkt. Wie können wir das mehr ermutigen, darüber zu sprechen und auch das eben, ja, so sagen wir, sexuelle Praktiken auch zu normalisieren irgendwo, ne? Weil das ja auch wiederum ein Tabuthema ist, Stichwort eben Analverkehr. Was meinst du dazu?
Wieder so eine facettenreiche Frage. Also kurze Antwort. Ich glaube, wie wir das unterstützen können, ist, das ist zumindest das, womit ich jetzt irgendwie gehe, weil es nützt nichts zu sagen, schäm dich nicht. Das ist so, wie wenn ich sage, entspann dich mal. Dann entspannt man nicht, dann spannt man mehr an. Jetzt mal bildlich gesprochen.
Ja, ja.
Und die Leute schämen sich ja, das sind ja ganz alte Muster dahinter, das funktioniert so nicht. Ich glaube, das funktioniert durchs Machen, durchs Vormachen, durch drüber sprechen und durch Normalität. Weil wenn etwas normaler wird, dann verliert das so diesen Tabu-Charakter, logischerweise ist ja normaler. Und auch dieses, ich muss mich dafür was schämen. Und Normalität, glaube ich, erreichen wir, wenn wir das einfach mehr ins normale Gespräch bringen. Und zwar nicht unbedingt nur mit Menschen, die irgendein Problem haben, sondern, und das ist ja tatsächlich auch das, weswegen ich Insta irgendwie mache oder jetzt auch diesen Podcast. Natürlich ist mir klar, dass jemand, der noch nie über seinen Po nachdenkt, weil alles funktioniert, der wird nicht meinen Podcast abonnieren. Aber für mich, in mir drin, ist der eigentlich, richtet der sich wirklich an alle Menschen, weil wir eben alle einen Po haben. Und weil das so ein Thema ist, was so zentral in unserem Leben ist. Du hast es ja ganz, ganz eingangs gesagt. Ja, es ist wirklich eine Region, und ich meine nicht nur den Po, also wirklich die Rosette, sondern für, ich sage mal gerne Po-Gebiet, weil die Po-Ritze dazu gehört, der Beckenboden. Ja, das sind so Sachen, die... Das ist total zentral in unserem Leben. Wir könnten gar nicht stehen und gehen und sitzen ohne das Po-Gebiet. Sexualität ist total verknüpft und Lustempfinden mit dem Beckenboden. Und auch mit der Tatsache, dass wir irgendwie mit uns auch untenrum okay sind. Sonst würde sich ja gar nicht erklären, warum irgendwie mal ein Po jucken oder eine Wunde oder wenn es ein bisschen schmiert hinten, warum dann so viel Scham ist, dass Menschen dann überhaupt nicht mehr intim werden wollen, weil sie sich so schämen. Also das betrifft nicht nur den Po, sondern im Grunde betreffen Po-Probleme letztendlich im Zweifel die Lebensqualität, das ganze soziale Leben, die Partnerschaften, den Umgang mit sich selber, das eigene Körperempfinden. Also es betrifft total viel. Jetzt nicht, wenn man mal einmal Po-Jucken hat, ne? Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, aber es hat so viel Potenzial. So viel Potenzial.
Ich muss
Entschuldigung. Auf jeden Fall. Es ist halt tatsächlich total zentral in unserem Leben. Und aber niemand spricht drüber.
Ja.
Oder also man spricht vielleicht drüber, weil wenn ich tatsächlich mit einer Freundin eine Jeans kaufen gehe, dann sagt die ja, kann ich die, habe ich einen Knackarsch oder nicht. So, aber da hört es dann schon auf. Ja. Oder jetzt diese Push-Up-Jeans, die man irgendwie kaufen kann. Da, so geht das noch, ja. Aber sobald es irgendwie ein Problem gibt oder wenn man mal ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen möchte, dann eben nicht. Dann bleibt es bei Hämorrhoiden und im Zweifel bei Analverkehr.
Ja.
Und ich glaube, dass einfach dieses drüber reden und das ganz normal ins Gespräch bringen viel hilft, weil jedem dann irgendwie klar wird, ja stimmt, ich habe ja auch einen Po. Und der ist so wichtig. Nicht nur also fürs Dichtsein, für alles.
Ja,
ja, absolut. Das weiß man halt einfach gar nicht, weil man das überhaupt nicht, man lernt das nirgendwo, das lernen wir nicht mal im Medizinstudium.
Das stimmt. Ja?
Also das ist so ein Mikrobereich. Kein Wunder, dass man sich in der Schule lernt, aber im Medizinstudium nicht.
Ja, vermeintlich.
Oder vielleicht hier,
aber hängt mit allem zusammen. Du hast ja gerade nochmal das spannende Thema Beckenboden angesprochen. Das ist ja auch nochmal ein ganz toller, sage ich mal, toller Bereich, wo viel so drinstecken kann, quasi an Herausforderungen, aber auch an Potenzial, sag ich mal, da hinzuschauen. Wie sind denn deine, was sind denn da deine, soll ich sagen, Tipps dazu? Oder naja, vielleicht eher, wo kann man da hinschauen? Wie hängt das mit dem Po zusammen, der Beckenboden und auch Beckenbodenbeschwerden? Wie ist das verknüpft, nach deiner Ansicht nach?
Ja, also Po im Sinne von Po-Gebiet, ne? Weil das sozusagen... ja, es kann tatsächlich Probleme mit der Kontinenz, mit der Dichtigkeit geben. Tatsächlich, wenn die Beckenbodenmuskeln, ich sage jetzt mal, schwach sind oder wenn es Senkungsprobleme gibt und dann vielleicht auch noch der Afterschließmuskel, der äußere, auch schlecht angesteuert werden kann. Also es muss sich vieles kombinieren immer, ne, in der Proktologie. Nur weil eine Sache nicht gut funktioniert, also der Körper hat schon Rückfallmechanismen. Aber gerade wenn man älter wird oder gerade bei Frauen auch, ne, die haben halt mehr Faktoren, wo was zusammenkommen kann, damit das mit der Dichtigkeit nachher auch nicht so gut funktioniert. Also die Kraft der Beckenbodenmuskulatur, aber eben vor allem die Wahrnehmung und auch die Möglichkeit, es entspannen zu können, was man entspannen kann. Weil ansonsten gibt es eine Verkrampfung und das macht dann Schmerzen verschiedener Art. Das kann Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auch machen, ja, Dyspareunien. Das kann Schmerzen in der Steißbeinregion machen, einfach weil Muskeln hinten auch ansetzen. Und dann hat man so Steißbeinschmerzen. Es kann Schmerzen Richtung vorne, wo die Blase es machen, oder so ein ständiges Druckgefühl. Das haben Männer häufig. Deswegen gibt es ja dieses chronische Prostatitis. Das heißt irgendwie eine Entzündung der Prostata chronisch, aber ganz oft wird gar keine entzündliche Komponente nachgewiesen. Das ist so ein Begriff für, eigentlich wissen wir gar nicht, was es ist. Okay. Ja, und das ist ganz oft gepaart und kommt zusammen mit so einer Anspannung im Beckenboden. Und wenn das sich alles anspannt, das sind ja viele Muskeln, dann macht das ein Druckgefühl. Das kann wiederum zu Entleerungsstörungen führen, dass man nicht richtig den Stuhlgang entleeren kann. Und oder wenn man die ganze Zeit anspannt und dann hat man einen Drang und muss, dann kann ich nicht noch einen draufsetzen und anspannen, bis ich auf dem Klo bin, weil es ist ja schon alles verkrampft. Und eigentlich braucht es dieses, ich muss überhaupt erstmal eine Wahrnehmung entwickeln für, was habe ich denn da, was ist mein Beckenboden, was ist meine Afterschließmuskulatur, damit ich merke, ist es angespannt, ist es entspannt, kann ich da mit so rumjonglieren. Mhm. Na, also da hat es schon sehr viel mit dem Po-Gebiet zu tun, ja, also wenn man mal weiterdenkt, ne?
Mit mehr Spannung als auch mit zu wenig und irgendwo dazwischen. Genau. Da das jetzt eben bei Männern eben das Beispiel genannt. Ist es häufig? Also ist das was manchmal auch verkannt wird, eben gerade mit dieser chronischen Prostatitis? Und da stellt sich doch heraus, das ist eigentlich ein total angespannter Beckenboden, den Männer oft nicht so auf dem Schirm haben, den Beckenboden an sich. Ist das was doch, ich muss jetzt keine Zahlen hier irgendwie parat haben, aber ist das doch eher was, wo vielleicht der eine oder andere denkt, so, aha, ah ja, da sollte man vielleicht mal in die Richtung gucken, weil es doch häufiger ist, als man denkt und dann eigentlich also relativ gut trainierbar ist?
Genau. Also in meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich häufig. Mhm. Jetzt muss ich natürlich sagen, bin ich auch gebiased, die Leute, die keine Probleme haben, kommen ja irgendwie auch nicht.
Ja, klar.
Aber in der Tat empfinde ich, das ist gar nicht so selten und das hat eben viel mit Durchhalten und mit, ne, Funktionieren und so zu tun. Und im Grunde genommen, oder auch zum Beispiel, was auch häufig damit einhergeht, so Kieferanspannung, Kiefer und Beckenboden. Ne, so. Mhm. Es ist sehr schwierig, den Kiefer zusammenzukneifen und den Beckenboden locker zu lassen. Dafür braucht man schon eine Wahrnehmung. Können ja alle vielleicht mal üben.
Wie das gerade.
Ja, knüpfe schon richtig zusammen und lass den Beckenboden ganz locker oder andersrum. Das ist total schwer. Das muss man erstmal üben und auseinanderkriegen können. Das heißt, das macht halt zu. Ne? Das ist dieses, ich sag mal gerne, Zähne zusammenbeißen, Arsch zusammenkneifen und durchhalten. Ne? Mhm. So. Mhm. Und wenn man das halt einfach nur anspricht, das merken viele Menschen dann eigentlich für sich selbst. Das heißt, ich glaube, jeder weiß es irgendwie, aber es ist ja immer was anderes, ne? Mhm. Ob man es dann nochmal gespiegelt bekommt. Und ja, und ich glaube, gerade bei Männern kommt dazu, dass das Thema Beckenboden, das ist so non-existent. Also die ich glaube, kaum ein Mann denkt daran, dass er einen Beckenboden hat. Mhm. Also natürlich irgendwie, wenn man drüber nachdenken würde, klar, anatomisch muss man ihn irgendwie haben, weil der Darm fällt ja nicht raus, aber da denkt ja keiner drüber nach. Ne? Und bei Frauen, klar, mit Geburten und Schwangerschaften und so ist das irgendwie ein Thema, aber bei Männern irgendwie gar nicht. Mhm. Und so, dass sie, glaube ich, auch gar nicht in diese Richtung selber denken.
Ja. Ja, das ist ein, ne, guter Hinweis.
Und dann hat man halt so ein Druckgefühl, ne, oder auch die Tatsache, dass einfach Hämorrhoiden sich vergrößern. Hämorrhoiden vergrößern sich durch Druck nach unten. Ja, ständiges Pressen, ständiges, weiß nicht, alleine schon der Stand, stehen, aufrechter Stand und Gang. Jetzt sozusagen, früher Vielfüßlerstand, da gab es nicht so viele Hämorrhoiden, aber das aufrechte Stehen macht ja schon einen gewissen Druck. Daher kommt auch das, was ich eben angerissen hatte mit Übergewicht. Klar, wenn einfach mehr Masse da ist, drückt mehr nach unten. Oder Menschen mit chronischem Husten, chronischer Bronchitis oder so, die vielleicht noch ein bisschen mehr Masse haben und die ständig feste husten, das macht Druck nach unten. Schweres Heben, ne, das sind alles Dinge, die den Beckenboden belasten, auch den Enddarm belasten und Druck nach unten macht. und ständige Verkrampfung und dann nicht richtig entleeren können und deswegen als Konsequenz viel zu pressen, führt auch dazu, zu dieser Belastung. Und zwar nicht nur der Belastung des Beckenbodens, sondern auch der Belastung im Enddarm, also im Mastdarm und im Afterbereich. Und das wiederum führt zu Vergrößerung der der Hämorrhoidalpolster. Ja, das drückt so ein bisschen den Abfluss der Venen ab, sodass so eine Schwellung bleibt und dass die Schleimhaut schiebt sich so ein bisschen nach unten. Und das bedingt sich alles, das hängt alles zusammen. Mhm. Ja, und je angespannter ich bin, je mehr Druck ist da halt dann auch ständig. Ne? Also so gibt's da viele Verknüpfungen und das ist in der Tat diese Verspannungskomponente, weil wir sprachen jetzt gerade über Männer, ist, glaube ich, wirklich nicht so selten. Nur man muss halt danach gucken. Das sieht man nicht. Das heißt, es kann trotzdem sein, dass der Afterkanal und der Enddarm, dass das alles gut aussieht. Mhm. Ne? Aber es ist trotzdem ein Problem da. Und auch wenn ich da als Arzt nicht nachgucke, dann kann ich es nicht sehen.
Ja. Ja. Ist es denn bei Frauen auch verbreitet? Weil Frauen wird ja dann eher geraten, oder gerade Frauen, die geboren haben, zum Beispiel den Beckenboden zu stärken, kann das quasi auch, sage ich mal, nach hinten losgehen? Oder es gibt sicherlich auch Frauen, ja, die von sich aus einen angespannten Beckenboden haben. Das Spektrum ist da ja wahrscheinlich einfach auch sehr groß. Und der weibliche Beckenboden ist da auch nochmal anatomisch nochmal ein bisschen anders, das ist ein Spektrum. Deswegen, das ist ein Spektrum. Würde ich aber gerne wissen, eben, ist das auch bei Frauen tatsächlich so, dass das eher verspannt sein kann?
Ja, gibt's auch. Also, das gibt's auf jeden Fall. Jetzt mal als Bild, nicht, dass bitte niemand sollte jetzt irgendwie in eine Schublade gesteckt fühlen, aber einfach nur als Bild. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Hochleistungssportler bin oder Marathonläufer oder so. Ja, da ist halt viel Anspannung oder auch Funktionieren, ne, ständig im Stress. Das sind die gleichen Mechanismen. Mhm. Ja, das gibt's ja auch bei Frauen. Das ist ja nicht nur bei Männern. Ne? Ja. Und du fragtest eben, ob auch im Beckenbodengymnastik der Schuss nach hinten losgehen kann. Meiner Ansicht nach ja, weil viele Menschen überhaupt eben dieses Gespür gar nicht haben. Und das ist so wie mit Bauchatmung. Das können auch viele gar nicht. Ja. Und kann ja auch jeder mal ausprobieren, wenn ich jetzt sage, okay, kneif mal hinten den Afterschließmuskel zu, ja, dann machen viele Menschen, ja, und kneifen alles. Die spannen die Bauchdecke an, die Oberschenkel werden angespannt, die Pobacken werden zusammengekniffen, alles wird so zusammengezogen, übertrieben formuliert. Aber das hat ja alles gar nichts mit Kneifen vom Afterschließmuskel zu tun. Ja, ja, und entspannen ist eben auch super schwierig, wenn ich gar nicht merke, was da irgendwie angespannt ist. Und wenn ich jetzt diese Wahrnehmung nicht habe, entweder weil ich sie nie entwickelt habe, weil, wie auch, man spricht ja nicht drüber, oder weil ich das vielleicht verloren habe, dadurch, dass ich mir das antrainiert habe und so einen Reflex auch antrainiert habe, zum Beispiel, wenn man ständig einhält, wenn man einen Drang hat, zur Toilette zu gehen und ständig verschiebt. Das ist ganz schrecklich. Ich springe jetzt ein bisschen, aber das ist mir wirklich ein wichtiges Thema, merke ich gerade. Deswegen muss ich es einschieben, die Kinder in den Schulen auf diesen ekligen Toiletten, das ist super häufig, dass die nicht in der Schule auf Toilette gehen wollen und dann halten die ein. Mhm. Und dieser normale Entleerungsreflex und was man lernt, dieses Gefühl zu kriegen, das verliert man. Ja. Und da macht die Beckenbodenmuskulatur natürlich mit und der Afterschließmuskel, weil man ja dann anspannt, um einzuhalten. Und irgendwann hat man dieses Gefühl nicht mehr. Ja, oder nach Geburten, ja, wenn man dann irgendwie alles anspannt, damit man irgendwie was anspannt, ja, und dann kann man das auch, dieses Gefühl erstmal verlieren. Das heißt, für mein Empfinden ist es super wichtig, erstmal eben so Wahrnehmungsübungen zu machen. Und die einen brauchen die eben länger und die anderen brauchen die nicht so lange. So. Und dann, von da ausgehend, kann man dann gucken, was trainiert man. Und braucht es eher Anspannung, braucht es eher Entspannung, braucht es beides, braucht es vielleicht ein anständiges Beckenbodentraining, ja, begleitet mit jemandem. Nicht nur irgendwie so eine Übung aus einem Video oder so, wo ich mitmache, wo keiner guckt, ne? Weil es ist ja, jeder hat ja auch ein anderes Körperempfinden. Ja. Das sieht man ja schon im Kraftstudio. Ja, die einen machen die Übungen eben sauber und die anderen machen sie, wo du denkst, ah nee, besser nicht so, aber wenn die kennen, also. Ja. So ist es halt auch an anderen Körperstellen.
Ja, genau. Also Beckenbodentraining, ja, aber gewusst wie. Und vor allem eben ganz wichtig, diese, dieses Gespür zu bekommen, diese Verbindung dazu. Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich was, wo, wie anspanne und entspanne?
Genau, was mache ich da eigentlich?
Zu finden. Ja, du hast, das ist schon schön, dass du es schon mal so vorgezogen hast. Das wäre auch so mal meine nächste Frage gewesen. Was ist denn eigentlich so ein pro-freundlicher Lebenswandel? Also was so zum Beispiel Toilettengewohnheiten betrifft, vielleicht eben auch Ernährung. Ja, das geht ja alles damit mit rein. Habe ich eher festen Stuhlgang? Was ist ein guter Stuhlgang? Und. Ich meine, da kann man jetzt Wir sind gerade auch schon so viele Fragen eingefallen, wie sollte man auf der Toilette lesen oder eben lieber nicht? Na, lauter solche Sachen. Magst du da mal einen kleinen Überblick geben, ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit, aber ja, was
bremst mich
als pro-freundlichen Lebenswandel?
Bremst mich, wenn es dir zu viel wird. Also da waren ja jetzt auch schon gerade ganz viele Punkte, die relevant sind letztlich, ne? Also ganz wichtig oder was gut für den Po ist und was aus vielerlei Hinsicht, ich komme gleich drauf, ist, ich sage immer gerne, die gute Wurst. Ja? Also wenn der Stuhlgang nicht weich, matschig, dünn ist, aber auch nicht köttelig, hart, sondern tatsächlich wie eine gute Wurst im Rheinland fahren. Ja, von der Form, weil, also das klingt lustig, aber tatsächlich hat das einen Hintergrund, weil die Konsistenz dann so ist, dass die nicht auseinanderreißt, wenn man auf Toilette ist, sondern die entleert sich quasi in einem Flutsch, also als Wurst. Das schmiert auch nicht wirklich nach dann, das heißt, dann ist die Po-Reinigung eigentlich gar nicht dramatisch, da muss man auch nicht tausendmal hin und her schubbern mit irgendeinem Papier oder was auch immer, sondern da ist dann einfach nicht viel, weil das dann nicht so klebt und matscht. Und das ist dann auch fertig. Man hat fertig entleert. Man hat nicht das Gefühl der sogenannten inkompletten Entleerung, dass noch was verbleibt und dass man dann nochmal geht und nochmal geht und nochmal geht. Und dann im Zweifel anfängt zu pressen, weil man will ja, dass raus ist, weil man will ja einkaufen, man muss zur Arbeit, wie auch immer. Sondern bei der guten Wurst funktioniert das alles sozusagen tippitoppi und dann muss ich nicht viel nachwischen. So, dafür ist natürlich Ernährung wichtig, Trinkmenge wichtig, Bewegung wichtig, alles, was die Darmtätigkeit anregt, was aber, also man muss jetzt auch kein Megasportler sein, sondern so spazieren gehen jeden Tag, also einfach nur, dass der Darm so ein bisschen in die Gänge kommt, ne? Ausreichende Trinkmenge, sage ich, weil die ist auch sehr unterschiedlich bei Menschen, das hängt davon ab, habe ich, schwitze ich viel, gerade ist heiß draußen, mache ich viel Sport und muss viel eben nachschütten. Bin ich krank vielleicht, habe Fieber, das ist, dann verliert man. Wir verlieren ja auch alle Wasser, Flüssigkeit, ohne dass wir uns überhaupt irgendwie bewegen. Also ganz natürlich, diese sogenannte Perspiratio insensibilis, das ist jetzt für zu weit, egal. Also auf jeden Fall, und das muss aufgefüllt werden, weil da haben wir natürlich zu wenig Flüssigkeit, dann wird der Stuhl auch härter, ne? Ernährung insofern, als dass unsere guten Darmbakterien gefüttert werden möchten mit Ballaststoffen, was wiederum gut ist für das Stuhlvolumen, was gut ist für die Darmtätigkeit, weil mehr Volumen, das gibt so Rückkopplungsmechanismen im Darm über Nervenzellen, dann merkt der Darm, oh, da ist was, also transportiere ich es weiter und so weiter und so fort. Also da gibt es viel, was man tun kann aus dieser Hinsicht. Ansonsten Lebensstil, ja, habe ich eben schon gesagt, Übergewicht, wenn möglich, reduzieren, einfach weil das viele Probleme machen kann. Dann Rauchen ist nicht förderlich wegen Durchblutungssituationen für Wundheilungen und so sowieso nicht, aber also diese ganz normalen Basics. Ne? Dann zur Po-Hygiene, Po-Pflege kann man sagen. Ja, die meisten Menschen hier zumindest benutzen Klopapier, aber es gibt ja auch in anderen Kulturkreisen, wo eher Wasser genutzt wird. Also ich sage immer gerne waschen oder wischen. Beides ist okay, wenn die Haut in Ordnung ist am Po. Ja, und wenn das kein Übermaß annimmt. Wenn ich mir aber vorstelle, ich habe da schon irgendwie was am Po oder ich muss ständig eben massiv wischen, weil da einfach immer viel Stuhl hängt, weil die Wurst eben keine Wurst ist, weil es matscht oder weil es ein bisschen nachschmiert, früher oder später gibt es auch durch diese mechanische Manipulation vom Reiben, reizt das eben auch die Haut, ne, und kann keine Wunden geben und so weiter. Und dann juckt es und dann kommen diese Teufelskreise. Und spätestens in diesem Moment ist tatsächlich klares Wasser, und ich sage extra klares Wasser, bitte keine Seife, keine Intimwaschlotion, keine fertigen Feuchttücher, klares Wasser, das, was am wenigsten reizt. Ja? Mhm. Und dann natürlich zum Trocknen auch nicht schubbern, sondern am besten tupfen oder vielleicht sogar föhnen. Ja, weil wenn der Po wund ist, dann ist alles, was man da manipuliert, tut einfach noch mehr weh. Dann am besten föhnen, damit es einfach trocknet. Ja? Also da kann man viel machen, auch mit Po-Pflege und Po-Hygiene, dann Gott, ich merke, ich komme gar nicht, ich höre gar nicht auf. Unterbrich.
Die Position. Die Position. Ich würde plädieren, dass überall diese Duschen eingeführt werden. Ich finde das immer so gut in den fern- und ostasiatischen Ländern. Nahost- und asiatischen Ländern, dass das so verbreitet ist. Aber das nur nebenbei. Position. Ja, ist so. Genau, du hast gerade schon die Position angesprochen. Es gibt ja diese, also es wird ja propagiert, dass die Kloschüsseln, wie wir sie haben, ja eigentlich total ungeeignet sind für unseren Darmverlauf letztendlich vorm Enddarm, wie das Ganze verläuft und dass wir eigentlich eher hocken sollten.
Ja, die sind wirklich, also dieses, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, altersgerechte, höhere Sitzen auf den Kloschüsseln ist wirklich aus proktologischer Sicht jetzt nicht so ganz so förderlich. Da muss man sich zwar nicht so tief bücken und haut sich nicht die implantierte Hüfte raus, aber dafür klappt das mit dem Stuhlgang nicht so gut. Tatsächlich ist das Hocken von der, du hast ja gerade schon angedeutet, von der Position, die der Enddarm dann im Körper annimmt, günstiger. Dann stellt der sich gerader, wie so, sag mal, wie so ein Fallrohr, und dann kann der Stuhl besser raus. Und ansonsten nämlich, damit wir nicht dieses Fallrohr haben und dicht sind, das ist einer dieser Rückkopplungsmechanismen da, Rückkopplung ist falsch, wie nennt man das denn? So, wenn mehrere Mechanismen so zusammenkommen.
Ach so.
Also für die Kontinenz, für die Dichtigkeit ist das wie so eine Rückfalllösung. Das ist, da ist nämlich der Mastdarm in so einem leichten Winkel über einen Beckenbodenmuskel, die Puborektalis-Schlinge. Und wird in einem Winkel gehalten, so ein bisschen, ich sage mal gerne, wie so ein Gartenschlauch. Ja, wenn ich den abknicke, dann läuft kein Wasser. Und in dem Moment, wo ich den gerader stelle, dann läuft das Wasser wieder. Und so ist es so ein bisschen bildlich auch mit dem Mastdarm. In dem Moment, wo der abgeknickt ist, weil dieser Puborektalis-Muskel wie so ein U, wie so eine Schlinge, den zieht, ist der halt ein bisschen mehr angewinkelt. Und wenn der Muskel sich entspannt, dann ist der Winkel sozusagen, wird der größer, der Darm wird steiler. Und dann kann die Entleerung besser stattfinden. Und das wird unterstützt durch so eine Hockposition, also das Geraderstellen. Und das geht total verloren auf diesen Toiletten, die wir hier haben, wo wir quasi 90 Grad sitzen, nur mit den Beinen. Und deswegen, man kann das unterstützen, ja, ohne sich unbedingt auf die Klobrille stellen zu müssen zum Hocken. Das machen tatsächlich manche Menschen, weil sie es aus ihren Kulturkreisen ja auch anders kennen mit dem Hocken. Das wird nicht so gerne gesehen in den Toiletten hier bei uns in aller Regel, weil mit der Klobrille und weil dann steht man drauf und dann wie auch immer. Aber tatsächlich ist es nicht schlecht zum Entleeren. Und wie wir uns aber behelfen können, ist durch so Fußhocker, die mittlerweile auch von vielen Firmen entwickelt worden sind, wo man einfach einen Fuß auf den Hocker stellt. Man kann aber auch so einen Kinderfußtritt nehmen oder ich sage mal gerne einen Stapel Zeitschriften oder so. Ich weiß ja nicht, was die Leute so im Bad rumliegen haben. Ja, also es geht darum, dass man die Füße höher hebt, damit sozusagen der Winkel sich verändert. Ja, was auch immer man dafür nutzt. Und dann geht die Entleerung leichter, weil nämlich Pressen wirklich Gift ist für das ganze Po-Gebiet, wenn man das dauerhaft macht.
Ja, und das ist ja eigentlich eine relativ einfache Methode, mit so einem Hocker zu arbeiten, dass die Knie hochkommen und das dann besser flutscht, sag ich mal.
Genau. Also ich habe das braucht natürlich auch nicht jeder. Genau, es braucht natürlich nicht jeder, weil wenn man kein Problem mit der Entleerung hat, dann muss man sich das Ding da nicht reinstellen ins Bad. Ja, aber wenn man weiß, man neigt dazu, dass das mit der Entleerung schwierig ist oder dass man eher da rein verfällt, dass man wirklich presst und presst und presst, dann kann man das zusätzlich eben als Unterstützung nutzen und dann geht die Entleerung in der Regel besser.
Eine letzte Frage noch, weil ich glaube, wir sind jetzt langsam sehr gut fortgeschritten und haben jetzt schon ultra viele Sachen besprochen. aber eine Frage ich eben noch, weil das ja oft so diskutiert wird mit, das hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt, und du hast die Zeitschriften und Bücherstapel erwähnt, das Lesen oder halt lange Zeit auf dem Klo verbringen. Vielleicht ist es mittlerweile auch das Smartphone, das dann dort... wie siehst du das? Genau.
Heißes Thema aus proktologischer Seite. Also ich kann das nicht empfehlen, mit ganz klarem Ausrufezeichen, mit 5 Ausrufezeichen, bitte keine langen Sitzungen, und damit meine ich nicht nur lange Pressen, weil Pressen, hatte ich ja schon gesagt, ist nicht gut, aber auch dieses lange Sitzen auf dem Klo, sozusagen ohne Klodeckel, ja, also quasi wo der Beckenboden letztendlich durchhängt. Mhm. Das ist nicht gut für die Stabilität des Beckenbodens. Das macht mehr Druck nach unten. Das macht Blut ab. Also ja, hat viele Gründe. Auf jeden Fall kann auch das dazu führen, dass sich Gewebe mitsenkt auf die Dauer und so weiter. Die Stabilität geht verloren. Ich verstehe das, dass es ein Rückzugsort ist mit der Toilette häufig ja heutzutage, weil überall ist Stress und man denkt sich, Gott, das Einzige, wo ich mal meine Ruhe habe, ist das in Anführungszeichen stille Örtchen. Ja, mach ich mal die Tür zu und entweder schreibe ich da eine WhatsApp oder ich scroll mich durch irgendwas durch oder ich mache einfach mal gar nichts und atme durch. Das verstehe ich. Da gibt es sogar Studien zu.
Ah ja.
Ja, aber ja, was soll ich sagen? Die Leute machen es ja eh, ne? Also bitte, wenn, dann auf den Klodeckel setzen. Also nicht einfach auf der Toilette mit dem Po im Loch hängen bleiben, sitzen bleiben. Mhm. Ja, weil dann einfach ein Gegenhalt für den Beckenboden da ist.
Mhm. Ja. Das ist ein klares Statement.
Ja.
Ich kann auch jede für sich mitnehmen, die sich ertappt oder auch nicht ertappt fühlen.
Das ist einfach wirklich nicht gut. Also es ist fürs Po-Gebiet gesundheitlich nicht gut, wenn da man da eine halbe Stunde sitzt und der Beckenboden durchhängt.
Ja.
Muss man einfach sagen, das ist jetzt natürlich platt formuliert, aber
sehr anschaulich.
Es nützt nichts, wenn ich sage, tut's nicht. Man macht es ja trotzdem, dann mit einem schlechten Gewissen. Deswegen denke ich gerade, naja, wie kann man es anders formulieren? Bitte, wenn, dann auf dem Klodeckel. Das ist dann so ein bisschen eher so, als würde man auf dem Stuhl sitzen.
Ja, wenn man schon ins stille Örtchen sich zurückziehen möchte.
Ja, genau.
Sehr schön. Ja, super. Ja, ganz, ganz, ganz vielen herzlichen, großen Dank für diesen tollen Überblick über ein doch sehr umfangreiches Thema. Ne? Das ist eine vermeintliche Nische, aber nein, wir haben gesehen, das geht in die verschiedensten Bereiche mit rein. Es gibt da total viele Aspekte, die ja wichtig sind und die auch viel mehr besprochen werden dürfen. Stichwort Scham beziehungsweise Tabuthema. Und ja, ich freue mich drauf, dass wir das Thema da rausholen aus der Tabu-Ecke und dass du dafür losgehst, da viel besseres Bewusstsein für zu schaffen. Ganz, ganz lieben Dank dir.
Ja, danke auch für die Gelegenheit, das Po-Gebiet hier so ausbreiten zu dürfen.
Sehr, sehr
gerne.
Und
es gibt noch so viel mehr zu sagen.
Ich weiß, ich habe noch so viel mehr zu fragen. Aber ich glaube, wir dürfen die Hörerinnen hier nicht zu sehr strapazieren, wenn wir über eine Stunde sprechen. Aber wir können ja nochmal über das Thema reden, vielleicht nochmal mit einem anderen Schwerpunkt. Gerade wenn da auch noch Fragen dazu kommen, etc. Genau, dann komme ich immer noch mal gerne auf dich zu.
Von meiner Seite gerne. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen
Dank. Ganz herzlichen Dank. Okay. Ach ja, genau. Und bevor ich dich hier gehen lasse, noch mal kurz zur Erwähnung. Genau, alle, die zuhören, ihr fandet das bestimmt auch super, super spannend, was es da alles an Informationen gibt. Und natürlich gibt es noch viel mehr Informationen auf Instagram, Profil apropos.po.
Genau.
Und natürlich im Podcast, der apropos Po heißt, der Podcast. Also alles super zu finden. Schaut da rein, hört da rein, informiert euch, guckt mal, was da unten rum so los ist oder lasst gucken. Und ja, auf jeden Fall alles, alles Gute. Genau. Danke, liebe Katharina.
Ja, danke dir. Tschüss.
Ciao.